Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG.
DEFAMA ist ein Nahversorger-Immobilienspezialist, auch in der Provinz, also die ganzen Supermärkte, die es da gibt, Lidl, Netto und Co. und daneben vielleicht sogar noch eine Sparkasse. 2025 war Rekord bei Zukäufen, 2026 klingt eher nach mehr Gegenwind. Lassen Sie uns das beides mal einsortieren. Umsatz und FFO 2025 gestiegen, die Dividende soll wieder weiter rauf. Was ist denn an den 2025er Zahlen echt operative Stärke und was war Sondereffekt durch Verkäufe? Und noch eine Frage obendrauf, was gibt's als Dividende?
Ja, wir erhöhen gemäß unserer Politik die Dividende jedes Jahr anzuheben, die Dividende auch für das laufende Jahr, beziehungsweise wir schlagen das der Hauptversammlung zunächst mal vor. Das ist die 11. Anhebung in Folge von 60 auf 63 Cent je Aktie. Es gibt ja auch Aktionäre, die würden am liebsten gar keine Dividende sehen. Andere möchten gerne stärkere Steigerungen sehen. Wir möchten aber auch genügend Munition für weitere Zukäufe immer in der Kasse behalten. Deswegen haben wir uns für diesen Kompromiss mit kontinuierlichen Steigerungen entschieden. In den Zahlen des letzten Jahres steckt beim FFO natürlich die reguläre Ertragskraft des Portfolios. Im FFO sind ja die Abschreibungen einerseits, aber auch die Verkaufsgewinne andererseits bereinigt. Im Nettoergebnis, also nach Abschreibung von 5,6 Millionen, das war auch ein neuer Rekordwert. Da stecken allerdings auch die Verkaufsgewinne mit drin von rund 2,2 Millionen. Insofern kann man das natürlich als Sondereffekt bezeichnen, wobei wir solche Effekte jetzt in den letzten 5 Jahren immer hatten und aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr wieder, wenn auch zumindest nach aktuellem Stand möglicherweise im kleineren Umfang.
Nennen wir noch ein paar Zahlen. Umsatz 31,6 Millionen, Ergebnis 5,6 Millionen, FFO 10,8 und schon erwähnt die Dividende. Was war denn 2025 Ihr bester Moment?
Also ich glaube, das Highlight des letzten Jahres war sicherlich das Portfolio, das wir auch melden konnten im Juni mit insgesamt 11 Zukäufen en bloc. Wir haben in der gesamten Firmengeschichte noch nie ein so großes Portfolio auf einen Schlag kaufen können, jedenfalls was die Stückzahl angeht. Zumal das auch, es waren überwiegend Drogeriemärkte, 8 verschiedene. Davon 5-mal DM, 2-mal Rossmann und ein Butni, auch der erste Butni unserer Firmengeschichte. Es waren überwiegend auch moderne Standorte, also mehr als die Hälfte dieser Objekte waren Baujahr 2020 oder noch moderner. Und es waren auch sogar mehrere Objekte in Großstädten mit drin, einmal in Leipzig, 2 Objekte in Dresden und ein Objekt in einem direkten Vorort von Hamburg. Das lasse ich jetzt auch mal als quasi Metropole gelten. Das ist also schon, war wirklich ein großer Erfolg. Aber es waren ansonsten auch im letzten Jahr eine ganze Reihe von weiteren erfolgreichen Zukäufen, klassische Nahversorgungsobjekte. Wir haben ja hier letztes Jahr eine Rekordzahl an 19 Zukäufen erreichen können. Davor stand die Bestmarke aus dem Vorjahr bei 14. Allerdings waren es im Schnitt relativ kleine Objekte. Von daher war das Gesamtvolumen dann relativ ähnlich wie im für uns typischen Bereich der letzten Jahre.
Der FFO ist ja für Anleger irgendwie das Kernmaßband. Wo sehen Sie denn die wichtigsten Stellschrauben, damit der FFO je Aktie weiter steigt? Mehr Zukäufe, höhere Mieten oder mehr Effizienz im Bestand?
Wenn man ehrlich ist, hier lässt sich noch ein bisschen was machen, insbesondere wenn die Voreigentümer das möglicherweise nicht optimal gehandhabt haben. Wir haben in der Vergangenheit das Wachstum natürlich zum größten Teil durch die Zukäufe erreicht, im kleineren Umfang auch durch Leerstandsbeseitigung. Wir haben jetzt allerdings auch erstmals in der Firmengeschichte die Situation, dass in unserem Portfolio gleich 4 große Leerstände parallel entstanden sind. Einmal der Auszug des B1-Baumarkts in Dinslaken. B1 ist eine Vertriebslinie von Rewe, die wird komplett aufgegeben. Der Baumarkt ist dann also schlichtweg ausgezogen. Zum anderen die Insolvenz von Hammer Fachmarkt. Wir haben 3 Standorte mit Hammer in Osnabrück, in Görlitz und in Nordhausen. 2 davon hat Hammer bereits zum Jahreswechsel aufgegeben. Einer ist wohl jetzt gerade im Leerziehen. Hammer hatte im letzten Sommer eine Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Es gab dann eine Auffanggesellschaft, die den Großteil der Standorte fortführen sollte. Diese Auffanggesellschaft hat aber nach kurzer Zeit im Januar jetzt schon erneut Insolvenz angemeldet. Wir gehen nicht davon aus, auch wenn es hier teilweise noch anders kommuniziert wird, dass wir weiterhin mit Hammer planen können. Das heißt, wir haben hier tatsächlich durch wegfallende Mieten von deutlich über 1 Million das erste Mal die Situation, dass wir das kompensieren müssen. Wir hatten in der Vergangenheit zwar hier und dort mal wegfallende Mieten, aber dass jeder einzelne dieser 4 Fälle wäre der größte Leerstand und der euromäßig größte Einzelvertrag der Firmengeschichte gewesen. Das haben wir jetzt parallel. Wir müssen also in diesem Jahr ziemlich genau 1 Million FFO auf andere Weise kompensieren. Wir gehen davon aus, dass wir für alle 4 Fälle binnen einiger Monate eine Lösung haben. Das wird aber für das laufende Jahr vermutlich mehr oder weniger keinen FFO-Beitrag leisten,
ja,
aufgrund der üblichen Themen wie möglicherweise braucht man eine Baugenehmigung, Umbauzeit, mietfreie Zeit für den neuen Mieter. Möglicherweise kommt es auch zu einer Veräußerung von einem oder mehreren Standorten. So oder so müssen wir diesen FFO erstmal auf andere Weise dann wieder im laufenden Jahr erzielen.
Ja, also ich finde es gut, dass Sie so offen drüber reden. Dann haben wir ja noch die B1 Baumarktauszug. Wenn Sie neu vermieten, rechnen Sie eher mit einem Mietlift ab oder müssen Sie erstmal mit Incentives, Sie haben ja schon eine genannt, x Monate mietfrei und Investitionen in der Fläche wieder marktfähig machen?
Das kommt immer darauf an, was es danach wird. Also Baumärkte und auch Hammerfachmärkte hatten traditionell oder haben traditionell tendenziell nicht so hohe Mieten. Das macht die Hürde für die Nachvermietung nicht ganz so hoch, aber auch die muss man erstmal wieder erreichen. Nach aktuellem Stand kann ich schlichtweg nicht genau prognostizieren, wo welche Nachnutzung oder welche Lösung sich am Ende ergeben wird. Wir haben es in der Vergangenheit tatsächlich geschafft, in den meisten Fällen ähnliche oder teilweise sogar höhere Mieten wieder zu erreichen. Das muss aber erarbeitet werden, auch in vielen Fällen durch zum Beispiel auch Umbaumaßnahmen als Investitionen in die Objekte. Das dauert auch oftmals durchaus längere Zeit. Mietverträge mit insbesondere großen Filialisten, bonitätsstarken Mietern, die ziehen sich oft viele Monate, manchmal sogar Jahre hin. Das ist einfach so. Insofern, selbst wenn wir am Ende es schaffen sollten, am Ende höhere Mieten zu erreichen, das würde für das laufende Jahr im Prinzip nichts mehr bringen. Oder höchstens dann, wenn überhaupt, dann gegen Jahresende unterm Strich dieses Loch haben wir eben einfach. Das ist so, das gehört zum Geschäft dazu, muss man dazu sagen. Wir hatten in der Vergangenheit relativ häufig schon mal Situationen, dass beispielsweise dann mal ein Penny ausgezogen ist oder in der Vergangenheit als Vögele pleite gegangen ist, hatten wir dann auch dann die Nachnutzung herzustellen. AWG hatten wir mal eine große Situation, dass dann auch eine fortführende Sanierung, wo der Standort nur mit reduzierter Miete weiterbetrieben worden wäre, haben wir dann geschafft, durch eine Nachvermietung an Teddy bei identischer Miete dann zu halten und inzwischen sogar eine höhere Miete dann erreicht. Also wir haben diese Situation schon regelmäßig erlebt. Jetzt rein von der schieren Größe und Fläche her ist es tatsächlich dann eine neue Dimension. Aber man wächst ja an seine Aufgaben. Also wie gesagt, wir gehen davon aus, wir lösen das alles. Es ist nur unschön, dass das jetzt überhaupt passiert und dann eben quasi diese vier Fälle alle gleichzeitig.
Blicken wir mal von oben drauf. Chancen, Risiken. Starten wir mit den drei größten Chancen. Also Leerstand schnell lösen und bei Neuvermietung eventuell bessere Mieten erzielen. Das wäre so ein Turnaround-Effekt. Dann Inflation kann Mieten treiben, denn viele Mietverträge sind ja an Verbraucherpreisindex gekoppelt. Weitere Chance, weiter Zukauf in der Nische, also wenn andere Käufer unter Druck sind zum Beispiel. Die Pharma kann ja, nachdem sie kleiner sind, kleiner, schneller und regionaler sein. Und natürlich Wertsteigerungen im Bestand, Umbauten, neue Ankermieter, Modernisierung, das hebt Mieten und auch stärkt die Stabilität.
Ja, also wir haben definitiv im Portfolio immer Chancen. Wir haben einige Leerstände, die wir als Potenzial betrachten, die wir auch schon so eingekauft haben. Beispielsweise in Havelberg haben wir ja vor ziemlich genau einem Jahr einen Supermarkt gekauft, einen Edeka mit einer Leerfläche daneben. Das ist durchaus Potenzial, dass wir da dieses Jahr möglicherweise dann eine Vermietung erreichen. Hier sind wir schon in relativ weit fortgeschrittenen Gesprächen. Wir haben auch in Gardelegen noch Flächen, wo wir Chancen sehen, die weiter zu vermieten. Da hatten wir den Leerstand schon von fast 40% auf etwa 10% reduziert. Am Rest da sind wir natürlich auch noch dran. Der größte Hebel ist aber sicherlich bei uns der Bereich Zukäufe. Wir haben nach wie vor die Situation, dass durch das Marktumfeld wir als einen der wenigen in der Lage sind, schnell und verlässlich auch Transaktionen durchzuführen. Wir haben vor diesem Hintergrund jetzt schon in diesem Jahr die ersten 5 Zukäufe durchgeführt. Das ist kurioserweise ebenfalls ein neuer Rekord, und zwar sowohl in Stück als auch im Ankaufsvolumen in Euro für ein erstes Quartal. Im ersten Quartal passiert normalerweise traditionell recht wenig. Wir hatten noch nie ein erstes Quartal, in dem wir mehr als ein Objekt kaufen konnten. Und jetzt sind es gleich 5. Also so gesehen, guter Jahresauftakt. Ist es aber völlig offen, wie das im Gesamtjahr am Ende vom Ankaufsvolumen ist. Aber zumindest mal haben wir einen deutlich besseren Start als im letzten Jahr. Da hat man nämlich genau ein einziges Objekt, also nur ein Viertel des heutigen Volumens quasi schon mal in den Tüchern. Und das erste Quartal ist ja noch nicht mal rum. Also es ist grundsätzlich auch möglich, dass vielleicht in diesem ersten Quartal noch was passiert, um diesen Rekord schon im ersten Quartal auszubauen. Im Gesamtjahr müssen wir schauen, aber momentan, also daran, dass wir viele interessante Angebote auf den Tisch bekommen, das sagen wir seit Jahren, haben das ja auch durch die hohe Zahl an Transaktionen unter Beweis gestellt. Daran hat sich nichts geändert. Und wir sehen auch als Pluspunkt, dass wir eben tatsächlich handlungsfähig sind, während viele andere dann doch eher mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen haben. Möglicherweise auch, ja, wir nennen das jetzt schon 4-mal Super-GAU, wenn wir diese 4 Leerstände haben, haben aber trotzdem selbst nach diesem Thema noch einen Vermietungsstand von rund 93%. Wenn ich mir so ein bisschen in der Branche angucke, da gibt es durchaus andere, die haben ganz andere Leerstandsquoten und vielleicht auch nicht dann die Lösung schon in Sichtweite. Da jammern wir auf sehr hohem Niveau. wenn man das denn Jammern nennen möchte. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb wir eben dann beispielsweise gute Finanzierungsmöglichkeiten weiterhin haben, während andere da mehr Schwierigkeiten haben.
Gehen wir argumentativ mal auf die andere Seite. Was sind die Risiken 2026? Ich habe 3 identifiziert, Zins- und Refinanzierungsrisiko trotz Zinsbindung, also Neuabschlüsse und Bewertungen bleiben ein Thema. Weitere Mieterprobleme, vielleicht neue Insolvenzen, Filialenschließungen führen zu kurzfristigen FFO-Delle. Ja, und das hatten wir schon vorhin argumentativ. Baugenehmigungen, Umsetzungsrisiko, Verzögerungen schieben geplante Mieten nach hinten. Was sehen Sie als Hauptrisiko?
Also grundsätzlich sind Ausfälle von größeren Mietern sind immer eigentlich das größte Risiko. Das sieht man jetzt auch aktuell, beziehungsweise theoretisch auch einfach ausziehende Mieter und wir schaffen es nicht, das nachzuvermieten oder das Objekt dann eben irgendwo erfolgreich zu verkaufen. Das ist immer das größte Thema in der Immobilienbranche, jedenfalls bei uns. Da sehen wir keine großen Dinge. Wir haben keinen Mieter, wo wir uns ernsthaft Sorgen drum machen. Wenn man sich unsere Mieterstruktur anguckt, ist die auch sehr, sehr diversifiziert. Wir hatten jetzt zum 31.12. die Edeka-Gruppe. Da fallen dann unter anderem die Vertriebslinien Netto, Edeka, Trinkgutgetränke, aber auch noch eine Bäckereikette, Diska und so weiter dann drunter mit knapp 12%, verteilt auf 20 Standorte, also auch sehr breit aufgestellt auf verschiedene Regionalgesellschaften und so weiter. Kaufland, 7 verschiedene Standorte, Kaufland, Lidl, Schulz-Schwarz-Gruppe, Rewe, Penny mit 10 Standorten und ja auch dann beispielsweise noch Aldi. Also wir sehen jetzt eigentlich nicht irgendwo, dass einer von diesen Mietern potenziell pleite gehen wird, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Auch bei den anderen größeren Mietern sehen wir das nicht. Es gehört einfach dazu, dass mal irgendwo Player aus dem Markt ausscheiden. Da gibt es immer wieder mal Fälle, aber wir haben bisher die größeren Pleiten tatsächlich alle vermeiden können. Die wenigen, die habe ich tatsächlich, glaube ich, ziemlich vollständig erwähnt, die uns jetzt dann bei den Filialisten überhaupt getroffen haben. Und wir haben auch von den Mietern, die mit ein bisschen Sorge betrachtet werden, wie jetzt beispielsweise C&A, Mediamarkt, Saturn, das sind jetzt Ketten, die zumindest mal von ihrer Strategie her sich eher tendenziell zurückziehen, die auch durch Onlinehandel stärker bedroht sind und in der Vergangenheit auch schon kritische Zahlen teilweise publiziert haben. Davon haben wir keinen einzigen Standort. Also vor dem Hintergrund, es gehört zum Geschäft, Mieter zu verlieren. Das ist die Aufgabe dann eben, das dann eben entweder nachzuvermieten oder von vornherein die Standorte so auszuwählen, dass man eben möglichst keinen Mietabgang hat. Aber größere Risiken, größere Ausfälle an der Stelle, vergleichbar wie jetzt in den letzten Monaten, haben wir also wirklich keinen auch nur ansatzweise Kandidaten auf dem Schirm.
Die nächsten Termine bei Ihnen, Mai 2026, Geschäftsbericht, offizielle Zahlen 2025 und Quartalsbericht Q1. Hauptversammlung 13.07.2026. Zum Abschluss nochmal Ihre Prognose für 2026?
Ja, wir streben im laufenden Jahr einen FFO auf Vorjahresniveau an, trotz des Wegfalls von rund 1 Million FFO durch die erwähnten Abgänge. Ein Konzernüberschuss von mindestens 5 Millionen. Das sind in kleinerem Umfang erneut Verkaufsgewinne erwartet. Das kann natürlich, wenn dann doch mehr Verkäufe stattfinden sollten, möglicherweise auch noch deutlich mehr werden. Aber das ist etwas, was sich nie vorhersagen lässt. Und wir wollen die Dividende auch für das laufende Jahr erneut steigern. Das haben wir so angekündigt. Ein Wort vielleicht noch zum Thema, weil Sie das gerade erwähnt haben, Hauptversammlung. Wir haben am 13. Juli ganz bewusst die Hauptversammlung terminiert, weil das ist unser genau 10-jähriges Börsenjubiläum. Und da wollen wir dann mit den Aktionären vielleicht auch gemeinsam feiern und ja, auf die doch insgesamt, glaube ich, über diese, wenn man zurückguckt, am Kapitalmarkt recht wechselhafte Phase, doch sehr erfolgreiche Gesamtentwicklung, ja, dann auch mal gemeinsam vielleicht mal ein Glas heben.
Herr Schrade, ich danke Ihnen, weiterhin viel Erfolg, ja, und ja, 10 Jahre muss gefeiert werden.
Danke.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.